Vater und Sohn, eine Adventsgeschichte. Um wen geht es dabei wohl? Um welchen Vater und um welchen Sohn? Man muss natürlich, wenn man dieses Thema hört, unwillkürlich an Gott denken. An Gott und seinen Sohn Jesus, der zu Weihnachten als Mensch geboren wurde. Gott der Vater, Gott der Sohn, die beiden Hauptgestalten der Weihnachtsgeschichte. Trotzdem, um die beiden geht es heute nicht. Also dann vielleicht um Josef und Jesus. Josef, der Mann von Maria, zwar nicht der leibliche Vater von Jesus, aber sozusagen sein Adoptivvater, sein Ziehvater. Um die beiden geht es heute auch nicht. Achten Sie mal auf den zweiten Teil des Themas. Vater und Sohn, ich habe nicht gesagt eine Weihnachtsgeschichte, eine Adventsgeschichte. Advent bedeutet Ankunft oder etwas präziser formuliert Vorbereitungszeit. Die Vorbereitungszeit vor der Ankunft. Angekommen ist Jesus an Weihnachten. Aber Jesus kam nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Gott hat sein Kommen von langer Hand vorbereitet. Und die wichtigste Person in dieser Vorbereitungszeit, das ist Johannes der Täufer. Bei den vier Evangelien geht es ja um Jesus und seine Botschaft. Und eigentlich würden wir dann denken, würden wir erwarten, dass alle vier Evangelien gleich mit Jesus einsetzen. Aber das ist nicht der Fall. Sämtliche Evangelien starten nicht mit Jesus, sondern mit Johannes dem Täufer. Johannes war der Vorläufer von Jesus, sein Ankündiger, sein Wegbereiter. Wenn jemand die Adventszeit prägt, dann ist es Johannes. Die Geburt von Jesus wird in Lukas 2 erzählt. Die Geburt von Johannes wird in Lukas 1 erzählt, also ein Kapitel vorher, eben der Vorläufer. Und deshalb nehmen wir uns heute mal in der Adventszeit diese Geschichte von Johannes vor. Die Geburtsgeschichte nicht von Jesus, sondern die Geburtsgeschichte von Johannes. Und dazu gehört natürlich sein Vater, Zacharias. Und jetzt wissen wir, von wem Vater und Sohn handeln. Übrigens, wenn wir am Weihnachtsgottesdienst in der Trickligasse zusammenkommen, am 27. Dezember, dann heißt das Thema Mutter und Kind, eine Weihnachtsgeschichte. Und ich glaube, da tippen Sie dann ganz sicher nicht verkehrt, wenn Sie raten, um wen es dann geht. Also, jetzt die Geschichte von Zacharias und Johannes. Ich lese einmal aus Lukas 1 einen Teil von dieser Geschichte. Das ist ein langes Kapitel, eine lange Erzählung. Ich lese nicht alles, einfach ein Stück davon. Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Zacharias sagte zu dem Engel: Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte: Ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten 5 Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte: Der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Jetzt machen wir einen Sprung in diesem Kapitel. Jetzt wird die Geburt von Jesus angekündigt, in der Reihenfolge, wie Lukas das erzählt. Maria bekommt einen Besuch vom Engel und er kündigt Jesus an. Und dann macht Maria einen Besuch bei Elisabeth, das war eine Verwandte von ihr, und bleibt dort 3 Monate. Und dann erst kommt der Bericht über die Geburt von Johannes dem Täufer, von Vers 57 an. Für Elisabeth war die Zeit der Entbindung gekommen und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr Erbarmen mit ihr gehabt und ihr auf so wunderbare Weise geholfen hatte und freuten sich mit ihr. Als das Kind 8 Tage alt war, kamen sie zu seiner Beschneidung zusammen. Sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Doch die Mutter des Kindes widersprach. Nein, sagte sie, er soll Johannes heißen. Aber es gibt doch in deiner Verwandtschaft keinen, der so heißt, wandten die anderen ein. Sie fragten deshalb den Vater durch Zeichen, wie er das Kind nennen wollte. Zacharias ließ sich ein Schreibtäfelchen geben und schrieb darauf: Sein Name ist Johannes. Während sich alle noch darüber wunderten, konnte Zacharias mit einem Mal wieder reden. Seine Zunge war gelöst und er pries Gott. Furcht und Staunen ergriff alle, die in jener Gegend wohnten, und im ganzen Bergland von Judäa sprach sich herum, was geschehen war. Alle, die davon hörten, wurden nachdenklich und fragten sich: Was wird wohl aus diesem Kind einmal werden? Denn es war offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Und jetzt geht es eigentlich noch weiter. Jetzt kommt noch der berühmte Lobgesang des Zacharias. Davon ganz am Schluss noch ein paar Verse, aber ich lese nicht mehr das Ganze. Zacharias und Elisabeth. 3 Dinge werden hier von diesem Ehepaar gesagt oder speziell von Zacharias. Erstens mal, er und seine Frau lebten so, wie es Gott gefiel. Das heißt natürlich nicht, dass sie sündlos waren. Das ist kein Mensch. Aber sie hatten das Herz auf dem rechten Fleck. Es waren 2 edle, 2 charakterfeste, zuverlässige Menschen, deren höchstes Ziel es war, Gott mit ihrem Leben Freude zu machen. Sie hatten Freude an Gott, Gott hatte Freude an ihnen. Das Zweite, was von ihnen gesagt wird, das Ehepaar hatte keine Kinder. Kinderlosigkeit war für die Menschen damals eine mittlere Katastrophe. Wer keine Kinder hatte, der hatte niemand, der ihn im Alter versorgte. Kinder waren sozusagen ein anderes Wort für Pensionskasse und AHV. Aber Kinderlosigkeit war nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen schlimm, sondern vor allem aus religiösen. Das wurde als Schmach empfunden. Es war, als wäre man bei Gott in Ungnade gefallen. Wer keine Kinder bekommt, der muss von Gott gestraft sein, so dachten die Leute. Im Psalm heißt es einmal, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Und wenn jetzt Gott jemand dieses Geschenk vorenthält, dann muss er irgendwas ausgefressen haben. Irgendeine Schuld muss in seinem Leben sein, muss irgendwas tun, was Gott missfällt. Ein kinderloses Ehepaar, das wurde verachtet, das wurde argwöhnisch angesehen, stand im Verdacht, nicht wirklich fromm zu sein. Ja, und Zacharias und vor allem Elisabeth, die werden viel darunter gelitten haben, dass sie keine Kinder hatten. Vor allem, sie wussten ja, dass sie so leben, wie es Gott gefällt. Sehen Sie, indem Lukas das so nebeneinander stellt, Ihre Frömmigkeit und ihre Kinderlosigkeit macht Lukas klar, sie waren nicht von Gott gestraft. An irgendeiner Schuld auf ihrer Seite lag es nicht, dass sie keine Kinder hatten. Es musste einen anderen Grund dafür geben. Und der Leser denkt, wer weiß, vielleicht ist der Grund der, dass Gott noch was ganz Besonderes mit den beiden vorhat. Die Neugier ist geweckt. Es beginnt sich so ein kleiner Spannungsbogen aufzubauen. Das Dritte, was von den beiden berichtet wird, oder jetzt besser von Zacharias, er war ein Priester. Aha, denken wir. Dann war er also ein Tempelangestellter und sein Arbeitsplatz war der Tempel. Aber so simpel war das nicht. Es gab damals, wenn man so will, viel zu viele Priester. Um die 18.000 schätzt man. Die Priester waren in Priesterklassen eingeteilt. Das geht bis auf König David zurück, 1. Chroniker 24. Das waren insgesamt 24 Klassen und jede Klasse war zweimal im Jahr für eine Woche dran mit dem Tempeldienst. Und die übrige Zeit lebten nur die ganz vornehmen, höchsten Priesterfamilien aus den Sadduzäereien in Jerusalem. Die anderen, die verzogen sich alle raus aus Jerusalem in das Hinterland. Von Zacharias wird ausdrücklich gesagt, dass er, nachdem die Dienstzeit zu Ende war, nach dieser Arbeitswoche zu seiner Frau ins Bergland von Judäa zurückkehrte. Zum Tempeldienst gehörten Aufgaben, die sonst niemand im Volk verrichten durfte. Zum Beispiel das Opfern von Tieren. Und im Rahmen des Tempeldienstes durfte der Priester manchmal sogar in das eigentliche Heiligtum hineingehen, wo der Tisch mit den Schaubroten stand und der goldene Leuchter, der siebenarmige Leuchter und wo auch der Rauchopferaltar stand. Das war ein Raum, dessen Betreten strikt tabu war für irgendjemand, außer eben jeweils einem Priester. Jeden Vormittag um 9 Uhr und jeden Nachmittag um 3 Uhr wurde ein ganzes Tier geopfert, ein Rind oder ein Schaf oder eine Ziege. Das war das sogenannte Morgen- und Abendbrandopfer. Das fand im Vorhof statt, also in dem Raum vor dem Heiligtum. Und die Leute konnten zusehen. Aber jetzt, jeweils vor dem Morgenbrandopfer, vor 9 Uhr und nach dem Abendbrandopfer, ging ein Priester in das Heiligtum hinein, legte frisches Räucherwerk auf den Rauchopferaltar, denn der durfte nie aufhören zu glühen. Und da stieg dann der Rauch wie ein Gebet zu Gott empor, symbolisch sozusagen. Und dann kniete sich dieser eine Priester neben dem Altar nieder, um für das Volk zu Gott zu beten. Und wenn er das Heiligtum dann wieder verließ, trat er vor die Volksmenge und segnete sie mit dem Segen Aarons, den wir ja manchmal auch hier am Schluss vom Gottesdienst sprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Sehen Sie, diese spezielle eine Aufgabe, das Anzünden des Räucherwerks im Heiligtum, das war sozusagen das Highlight im Leben eines Priesters. Das war der Gipfel der Gefühle. Besser ging es nimmer. Besser wäre nur noch, wenn er in das Allerheiligste hätte hineingehen dürfen. Das war noch hinter dem Heiligtum, aber dahin durfte nur der amtierende hohe Priester und auch der durfte nur ein einziges Mal im Jahr dahin, am großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur. Für den normalen Priester war im Heiligtum Endstation. Aber überhaupt da rein zu dürfen, das war eine Riesengeschichte, die Krönung jeder priesterlichen Laufbahn. Denn diese Krönung, die erlebte beileibe nicht jeder. Dafür gab es einfach zu viele Kandidaten, 18.000, Sie erinnern sich. Jeden Morgen und jeden Abend wurde ausgelost, wer diesmal der Glückliche sein würde und ins Heiligtum dürfte. Die Priester standen sozusagen Schlange und bangten und hofften. Und wenn das Los dann einmal auf sie gefallen war, dann durften sie von da an nie wieder antreten, nie wieder Schlange stehen. Maximal einmal in ihrem ganzen Leben. Das war buchstäblich eine einmalige Angelegenheit und für viele war es eine keinmalige Angelegenheit. Als ich das so las, da hatte ich was fast so wie einen Tagtraum. Stellen Sie sich mal vor, wenn das bei uns so wäre. Wenn bei uns die Leute Schlange stehen müssten, um mitmachen zu dürfen bei einem Dienst in der Gemeinde. Bitte, bitte, ich möchte so gern zum Musikteam gehören. Bitte, bitte, ich möchte so gern in der Sonntagsschule mitarbeiten. Bitte, bitte, könnte ich nicht mithelfen beim Apero, beim Blumenschmuck, beim Saaldienst? Könnte ich mich nicht beteiligen an der Verwaltung der Finanzen? Und wir müssten sagen, wir vom Leiterkreis, tut uns wahnsinnig leid, es sind zu viele. So viele können wir gar nicht brauchen. So große Teams Das funktioniert nicht. Wir müssen auslosen. Und dann stelle ich mir vor, wie die einen, die Gewinner, jubeln, die Arme in die Höhe reißen und wie die anderen, die Nietenzieher, tränenüberströmt davonschleichen. Naja, das ist wie gesagt nur ein Tagtraum, den ich hatte, als ich das von Zacharias las. Zum Glück braucht bei uns niemand Schlange zu stehen. Wenn jemand irgendwo mitmachen will, bei uns ist immer noch eine Lücke und da kann man sich gut noch einfügen. Und zum Glück haben wir ja auch viele treue, zuverlässige, eifrige Helfer. Aber eine berauschende Vorstellung ist das doch schon, sich auszumalen, wie das wäre, wenn die Christen sich gewissermaßen um die Posten im Gemeindedienst rangeln müssten, nicht? Weil es zu viele sind. Ja, und weil alle unbedingt was für Gott tun wollen. Zurück zu unserer Adventsgeschichte. Das Los wird also gezogen. And the winner is Zacharias. Boah, ich glaub's nicht. Hab ich ein Glück. Unfassbar. Gott ist so gut zu mir. Das ist mein Tag. Und dann ist er im Heiligtum, bringt das Rauchopfer da, wirft sich auf den Boden, um zu beten. Ja, das ist eine Darstellung vom Rekonstruktion und ich mache mal die zweite hier. Das ist jetzt nur noch ein ganz kleines bisschen so, dass Sie sich das noch mal vorstellen können. Das ganz außenrum, das war also wie gesagt der Tempel des Herodes, der zweite Tempel in Jerusalem. Der erste war der Tempel des Salomo und jetzt ist das der Tempel des Herodes. Ganz außen ist der Vorhof der Heiden. Dann durch die erste große Mauer dürfen nur Juden rein. Und in dem ersten Bereich, wo dann diese Rundtreppe ist, das war der Vorhof der Frauen. Die durften nur bis dahin. Und wenn die Leviten mit ihrem Chor sangen, dann standen sie auf dieser Rundtreppe. Und dann geht es wieder durch ein Tor, da dürfen die Männer rein. Das war eben damals so. Und da sehen sie dann auch den großen Brandopferaltar und die Priester, die hantieren. Und dann geht es eine Treppe hoch mit vielen Stufen. Und da steht einer und da geht es ins Heiligtum. Also unser Zacharias durfte da stehen und in das Heiligtum rein. Und hinter dem ist dann noch völlig im Dunkeln das Allerheiligste mit der Bundeslade. Also da rein durfte unser Zacharias, da drin war der Räucheraltar und der goldene Leuchter und der Schaubrottisch. Und da drin ist Zacharias und ist so überglücklich, dass er da rein durfte, dass das Los gerade auf ihn gefallen war. Plötzlich sieht er jemand vor sich stehen. Er erschrickt. Dann merkt er, das ist ein Engel. Er erschrickt noch viel mehr. So unmittelbar, Auge in Auge mit einem Wesen aus Gottes Welt. Kann ich vor ihm bestehen? Was will er von mir? Mir meine Sünden vorhalten? Der Engel spürt die Angst. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Eine kleine Zwischenfrage. Woher wusste Zacharias denn, dass es sich um einen Engel handelte? Der Bibeltext verrät es uns nicht. Vergleiche konnte Zacharias keine ziehen. Es war mit Sicherheit der erste Engel, der ihm begegnete. Ich schätze mal, er hat das einfach intuitiv gewusst. Das muss ein Engel sein. Schon deshalb, weil kein Mensch es gewagt hätte, in das Heiligtum reinzugehen. Das war tabu. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht war um diese Person her ein besonderes Licht. Vielleicht kam sich Zacharias plötzlich wie in einem Traum vor. Wir wissen es nicht. Er wusste es einfach. Vielleicht denken Sie, ein Engel? Das ist doch sowieso unmöglich. Genau an der Stelle wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe auch noch keinen Engel gesehen. Aber ich bin überzeugt, dass es die unsichtbare Welt gibt, die Welt Gottes und damit die Welt seiner Boten. Und wenn für Gott alles möglich ist, dann muss es Gott doch auch möglich sein, einem Engel eine sichtbare Gestalt zu verpassen. Außerdem passiert das ja auch nicht alle Tage in der Bibel. Die Advents- und Weihnachtsgeschichten sind ganz auffällig voll mit Engelerscheinungen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass an Weihnachten Gott Mensch wird. Also Gottes unsichtbare Welt kommt zu unserer sichtbaren. Und zwar so nah wie nie zuvor. Die Engelerscheinungen sind quasi ein Hinweis darauf, dass Gott in seinem Sohn sichtbar wird. Und gleichzeitig machen die Engelserscheinungen die Leute darauf aufmerksam, dass sie jetzt in einer ganz besonderen Epoche leben, dass ganz außergewöhnliche Dinge bevorstehen, dass etwas Einzigartiges geschehen wird. Gott wird Mensch. Also sehen Sie, wenn Gott imstande war, aus dem, seinem unsichtbaren Sohn Jesus einen sichtbaren Menschen zu machen, dann war er doch auch imstande, aus einem unsichtbaren Engel einen sichtbaren zu machen, wenigstens für ein paar Minuten. Was haben wir vorher gesagt? Einmal ins Heiligtum hinein dürfen, das ist die Krönung des ganzen priesterlichen Lebens von Zacharias. Aber jetzt, wo Zacharias diese Krönung erlebt, da begegnet er dort auch noch einem Engel. Das war ja schon Krönung genug, dass er ins Heiligtum durfte. Und jetzt noch der Engel, das ist ja unglaublich. Krönung hoch zwei. Und es kommt noch besser. Es geht Schlag auf Schlag. Der Engel kündigt ihm auch noch an, dass er einen Sohn bekommen wird. Krönung hoch drei. Und nicht nur irgendeinen Sohn, sondern einen von überragender Bedeutung. Einen zweiten Elia. Einen, der die Menschen wieder dazu bringt, dass sie zu Gott umkehren. Krönung hoch vier. Also das ist ein Tag gewesen für Zacharias, nur schon, dass er ins Heiligtum darf und dann auch noch einem Engel begegnet und darüber hinaus endlich noch einen Sohn versprochen bekommt und schließlich sogar noch einen Sohn mit einem höchst bedeutungsvollen Spezialauftrag von Seiten Gottes. Manchmal meinen wir ja, dass alles Schlimme dieser Welt über uns hereinbricht. Kaum haben wir einen Tiefschlag verdaut, da kommt schon der nächste. Und wir fragen uns, ob Gott uns überhaupt noch lieb hat. Aber manchmal, da geht es uns auch wie dem Zacharias hier, ein schönes Erlebnis türmt sich sozusagen noch über das andere. Das Glück will gar nicht wieder aufhören. So gut ist Gott. Krönung hoch vier. Und Zacharias, wie reagiert Zacharias auf diese ultimative Krönung? Er kann es nicht glauben. Er kann es einfach nicht glauben. Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Und Zacharias möchte ein Zeichen, eine Garantie sozusagen, dass das, was der Engel versprochen hat, kein schöner Schein ist, sondern wirklich eintrifft. Bekommt Zacharias sein Zeichen? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er gerade sein Zeichen bekommt. Jedenfalls, was er bekommt, ist ein Zeichen, aber nicht das, was er sich rausgesucht hätte. Er wird stumm sein. Er wird nicht mehr reden können, bis der angekündigte Sohn geboren ist. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Dieses Zeichen ist eine Art von Strafe für seinen Unglauben, dafür, dass er dem Engel nicht gleich Glauben geschenkt hat. Vielleicht kommt uns das jetzt übertrieben hart vor. Vielleicht denken wir an ähnliche Ereignisse im Alten Testament, wo Menschen ebenfalls um Zeichen baten und dafür keineswegs getadelt wurden. Abraham, Gideon, Hiskia. Warum ist das in diesem Fall anders? Der Engel gibt keine Begründung für das harte Urteil, einfach nur, weil du nicht geglaubt hast. Aber das haben die anderen ja auch irgendwo nicht, wenn sie um ein Zeichen baten. Möglicherweise liegt die Begründung einfach darin, dass Gott hier eine ganz besonders eindeutige Situation geschaffen hat. Es gab sozusagen gar keine andere Möglichkeit, keine andere Erklärung dafür, dass hier der Engel zu ihm spricht und Gott durch den Engel. Ausgerechnet an dem Tag fiel das Los auf Zacharias. Das war ja kein Zufall, dass das Los auf ihn fiel. Das hat ja Gott so arrangiert. Ausgerechnet jetzt befindet sich Zacharias am heiligsten Ort, den er je in seinem Leben betreten kann. Und ein Engel höchstpersönlich bringt ihm die gute Nachricht, nicht ein menschlicher Bote. Zacharias zweifelt nicht, dass es ein Engel ist. Er zweifelt nur daran, ob es eintreffen wird. Gott hat alles so arrangiert, dass eigentlich kein Zweifel mehr möglich ist. Wenn Gott nicht zu diesem Zeitpunkt und an diesem Ort und durch diesen Boten zu Zacharias spricht, wann dann? Und wo dann? Und wie dann? Und trotzdem zögert Zacharias, ihm zu glauben. Zacharias musste doch auch all diese Beispiele aus Israels Geschichte kennen, wo Gott einer kinderlosen Frau noch ein Kind geschenkt hat. Der Sarah, der Rebekka, der Rahel, der Hannah. Er musste doch wissen, dass Gott nichts unmöglich ist. Es gab keinen überzeugenden Grund für seine Skepsis. Deshalb also die Strafe. Aber wissen Sie, Strafe ist nur die eine Seite der Medaille. Man muss das Stummsein gar nicht nur so negativ sehen, es hat auch eine durchaus positive Seite. Es ist gewissermaßen eine vertrauensbildende Maßnahme von Seiten Gottes. Ich erkläre Ihnen das gleich. Es hat einen positiven dreifachen Zweck. Erstens mal, das Stummsein ist ein Zeichen, dass Gott den Zacharias ernst nimmt. Er hat um ein Zeichen gebeten und Gott gibt ihm ein Zeichen. Er beweist ihm damit, dass er tatsächlich gewillt ist, ihm einen Sohn zu schenken. Und er beweist damit, dass er die Macht hat, sein Vorhaben auszuführen. Genauso wie ich dich stumm machen kann, bin ich imstande, dir einen Sohn zu schenken. Das Stummsein wird den Zacharias immer wieder daran erinnern, dass er tatsächlich einen Engel gesehen hat und dass er tatsächlich einen Sohn erwarten darf. Wenn Zacharias in Zweifel gerät, ob das stimmte mit der Erscheinung, ob er nicht nur geträumt hat, dann muss er nur dran denken, dass er stumm war. Aha, stimmt, ja. Das Zweite, das Stummsein ist ein Schutz für Zacharias. Heute würde man sagen, Gott hat ihm den Medienrummel erspart. Stellen Sie sich vor, jetzt kommt Zacharias aus dem Tempel. Er ist ungewöhnlich lang drin gewesen. Die Leute hätten gerne Erklärung dafür. Er kann keine Erklärung geben. Er stellt sich vor die Mikrofone der Journalisten, er öffnet den Mund, es kommt kein Laut raus. Er kann nicht mal mehr den Segen sprechen, der jetzt eigentlich fällig wäre. Und stellt euch umgekehrt vor, er hätte reden können. Wenn er schon skeptisch war, was werden erst die Leute gesagt haben, die Reporter? Manche hätten ihn für verrückt erklärt. Einen Engel will der gesehen haben, dass ich nicht lache. Viele hätten ihn verspottet. Der alte Knacker meint im Ernst, er kriegt noch ein Kind. Und die, die vielleicht nicht ganz so kritisch gewesen wären, ja, die hätten ihn bis in sein Dorf verfolgt, um zu sehen, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Nein, das war ganz gut von Gott, dass er ihm sozusagen die Worte aus dem Mund genommen hat, Leukoplast drüber geklebt hat. So konnte er in aller Ruhe zu Hause über den Engel und die Zusage nachdenken, über seine Zweifel und über Gottes Güte. Mit dem Verstummen hat Gott Zacharias geschützt. Das ist übrigens auch der Grund, warum Elisabeth, wie es heißt, sich die ersten 5 Monate zurückgezogen hat, in völlige Stille und Einsamkeit. Sie hat sich von der Außenwelt völlig abgeschottet. Die Elisabeth, die hatte genug Kränkungen erfahren müssen wegen ihrer Unfruchtbarkeit. Und wenn sie jetzt gleich von dieser neuen Hoffnung geredet hätte, die Leute hätten doch nur neu gespottet. Das glaubst du doch nicht im Ernst, oder? Aber okay, wollen wir mal sehen, ob dein Bauch dick wird. Diese Spießrutenlaufen konnte Elisabeth sich sparen. Sie zeigte sich erst wieder, als ihr Bauch wirklich dick war, nach 5 Monaten. Jetzt konnte keiner mehr spotten. Jetzt konnte keiner mehr sagen, das sei nur Einbildung. Jetzt konnte sie zu Recht sagen, wie sie selber sagt, in Vers 25, die Menschen verachteten mich, aber Gott hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Und der dritte Zweck, der dritte positive Zweck, der ist psychologischer Natur. Zacharias ist jetzt also stumm. Ist nicht gerade toll, hä? Kann mit niemand mehr reden, nicht mal mehr mit seiner Frau, der er doch so viel mitzuteilen hätte. Wenn ich doch bloß wieder reden könnte. Was hat der Engel gesagt? Du wirst wieder reden können, sobald du einen Sohn hast. Jetzt muss Zacharias also nur schon für sich selber darauf hoffen, dass das mit dem Sohn stimmt. Sonst könnte er nicht mehr reden. Verstehen Sie? Er muss praktisch an die Verheißung glauben, einfach seinetwegen, damit er doch irgendwann mal wieder den Mund aufmachen kann und Worte rauskommen. Er muss praktisch zwangsläufig dem Engel Recht geben für sich selber. Jetzt kann er sich drin üben, Gott zu vertrauen und nicht länger skeptisch zu sein. Wenn er jetzt immer noch zweifelt, dann riskiert er, ja, dass Gott sagt, ich ziehe meine Verheißung zurück und dann bleibst du bis an dein Lebensende stumm. Das kann es ja wohl nicht sein. Das Stummsein gibt dem Zacharias sozusagen eine Hoffnung. Wenn der Engel Recht hat, mit der Ankündigung meines Sohnes, dann wird er doch auch Recht haben, dass ich dann wieder reden kann, sobald das Kind geboren ist. Wie gesagt, das Stummsein als vertrauensbildende Maßnahme von Seiten Gottes. Und dann kommt alles genau so, wie der Engel es angekündigt hat. Elisabeth wird schwanger. Elisabeth bringt einen Sohn zur Welt. Zacharias besteht darauf, dass er nicht seinen eigenen Namen bekommt oder den eines Verwandten, wie das damals so Sitte war, sondern dass er Johannes heißen soll, wie der Engel das befohlen hat. Und jetzt, nachdem Zacharias also auch noch in diesem letzten Punkt genau so vorgegangen ist, wie es der Engel ihm befohlen hat, jetzt war er wirklich gehorsam und hat Gott vertraut, jetzt plötzlich kann er wieder reden. Und was tut er als erstes? Er preist Gott. Er singt ein Loblied auf Gott. Ich finde das großartig. Das gibt uns sozusagen einen Einblick ins Innenleben von Zacharias, und zwar in sein Innenleben während der stummen Monate. Man hätte ja denken können, dass dieser Zacharias bitter geworden wäre, böse auf Gott, eben weil er nicht mehr reden kann, ist ja total ärgerlich, frustrierend. Er hätte ein Griesgram werden können, ein Sauertopf, ein Miesepeter. Und stattdessen wird mit einem Schlag sichtbar, was sich in Wirklichkeit in Zacharias angestaut hat. Das Lob Gottes hat sich in ihm angestaut. Er hat erlebt, wie seine Elisabeth schwanger wurde. Spätestens da waren schon mal alle Zweifel weggefegt. Er fing an, sich auf seinen Sohn zu freuen. Er dachte über das nach, was der Engel ihm über seinen Johannes angekündigt hat, dass das ein ganz besonderer Junge werden würde, mit einem ganz besonderen Auftrag. Und je rundlicher der Bauch seiner Frau wurde, desto näher rückte der Tag, an dem er hoffentlich auch wieder reden könnte. Und jetzt, wo alles eingetroffen ist, das Kind ist da, die Sprache ist wieder da, jetzt gibt es für Zacharias kein Halten mehr. Alles platzt jetzt aus ihm heraus. Freude, Staunen, Zuversicht, all die Dankbarkeit, die sich sozusagen hinter und zwischen seinen Stimmbändern angesammelt hat. Jetzt lässt er sie raus. Übrigens, wir wissen ganz genau, wofür Zacharias Gott im Einzelnen gelobt und gepriesen hat. Das steht eben in diesem Lobgesang, den Lukas uns aufgeschrieben hat am Ende dieses langen Kapitels. Und darin ist dann auch ausführlich von seinem Sohn die Rede, von Johannes dem Täufer. Wir haben ja bisher fast ausschließlich vom Vater geredet. Und jetzt zum Schluss, das geht nicht mehr lange, noch ein kurzer Blick auf den Sohn. Denn unser Thema hieß ja immerhin Vater und Sohn, eine Adventsgeschichte. Ich müsste eigentlich jetzt den ganzen Lobgesang lesen, aber das wird ein bisschen lang. Zacharias beginnt seinen Lobgesang folgendermaßen. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen. Wen meint Zacharias mit dem starken Retter? Redet er hier von seinem Sohn Johannes? Das kann nicht sein. Johannes stammt nicht aus dem Haus David, das war ein Königsgeschlecht. Johannes stammt aus einer Priesterfamilie. Wer ist der königliche Retter aus dem Haus David? Jesus natürlich. Jesus, der Sohn Davids. Aber merkwürdig, Jesus war zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht geboren. Woher wusste Zacharias eigentlich, dass Jesus überhaupt unterwegs war? Woher wusste er, dass er demnächst auf die Welt kommen würde? Der Engel im Tempel hat ihm davon nichts gesagt. Das Rätsels Lösung ist ganz einfach. Während seine Frau Elisabeth schwanger war, war Maria zu Besuch gekommen. Maria, die inzwischen ebenfalls schwanger war, mit Jesus. Sie blieb 3 Monate bei ihm und die beiden Frauen haben sich gegenseitig erzählt, was Gott Wunderbares mit ihnen angestellt hatte. Elisabeth, die noch in ihrem hohen Alter einen Sohn bekam, und Maria, die sogar als Jungfrau einen Sohn bekam. Und davon soll Zacharias nichts mitbekommen haben, 3 Monate lang, wie die Frauen sich davon gegenseitig vorgeschwärmt haben. Vielleicht hat Elisabeth ihm nachts, wenn sie nebeneinander im Bett lagen, alles berichtet, was Maria ihr anvertraut hat. Vielleicht ließen die beiden Frauen den Zacharias auch einfach dabei sitzen und zuhören, wenn sie Tee tranken und sich unterhielten. Er konnte ja sie zum Glück nicht mit Fragen löchern oder gar das Gespräch an sich reißen. Er musste einfach dabei sitzen und zuhören und sich seinen Teil denken. Wie auch immer, Zacharias war im Bild. Und er freute sich. Und er war begeistert. Jetzt bricht die neue Zeit an. Jetzt ist der Messias da. Und mein Sohn darf ihm den Boden bereiten. Und auf seinen Sohn kommt Zacharias dann noch in seinem Lobgesang, im zweiten Teil. In Vers 76, da sagt er, und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du, Kind. Jetzt spricht er endlich von seinem eigenen Sohn und er ist so voll von allem, was er weiß. Er spricht das Kind direkt an. Du, Johannes, mein kleiner Johannes, du darfst vor dem Retter unseres Volkes hergehen. Du darfst die Menschen auf ihn aufmerksam machen. Du sollst sie zur Umkehr rufen, damit sie bereit werden, auf Jesus zu hören. Merken Sie was? Zacharias war sich bewusst, dass er in einer Adventszeit lebte, einer Übergangszeit, einer Vorbereitungszeit für etwas total Neues. Und er wusste, dass sein Sohn dabei eine entscheidende Rolle spielen würde. Sein Johannes. Johannes der Täufer. Sie wissen ja, das war der Mann mit dem Kamelhaargewand, der sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährte. Das war der Mann in der Wüste, zu dem die Leute aus Jerusalem und Judäa in hellen Scharen gelaufen kamen, bei dem sie ihre Sünden bekannten, von dem sie sich im Jordan taufen ließen. Das war der Mann, der sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Johannes 1, Vers 30. Das war der Mann, der sagte, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Markus 1, Vers 8. Und als dann Jesus endlich selber an den Jordan kam, da rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Johannes 1, 29. Das war Johannes der Täufer. Die Adventsgestalt, die von sich weg auf Jesus hinwies. Die Adventsgestalt schlechthin. Er hat das Kommen von Jesus vorbereitet. Er hat den Leuten ins Gewissen geredet. Er hat sie aufgefordert, mit ihrem gottlosen Leben zu brechen, um für die Begegnung mit dem Messias bereit zu sein. Er wusste, dass er nicht das Licht ist, sondern dass er nur auf das Licht hinweisen sollte. Das steht in Johannes 1. Es gibt eine kleine bewegende Geschichte, die Licht wirft auf die Rolle, die Johannes in Gottes Plan einnahm, auf sein Verhältnis zu Jesus. Johannes hat lange Zeit getauft, gepredigt, getauft. Er machte seine Sache gut. Die Leute kamen scharenweise gelaufen. Er hatte seine Anhänger, seine Fans. Und eines Tages kommen ein paar von diesen Fans ganz empört angelaufen. Da war doch dieser Mann bei dir am Jordan. Und du hast die Leute auf ihn hingewiesen, eben Jesus. Weißt du, was dieser Jesus jetzt macht? Der führt ebenfalls Taufen durch. Und die Leute laufen scharenweise zu ihm. Hey du, der nimmt dir die Butter vom Brot. Der stiehlt dir die Herzen der Leute. Der wildert in deinem Revier. Der klaut dir deine Ideen und kopiert dein Vorgehen. Hey Johannes, das gibt Ärger. Nein, sagt Johannes, das gibt keinen Ärger. Das ist genau richtig so. Da steht in Johannes 3, da sagt er zu diesen Fans von ihm, diesen irregeleiteten Fans, ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Ich bin nur sein Wegbereiter, als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Also, ich finde Johannes großartig. Das ist ein total durch und durch edler Charakter. Kein Neid, keine Eifersucht, nicht einmal Traurigkeit. Im Gegenteil, jetzt ist meine Freude vollkommen. Kein Eingebildetsein. Im Gegenteil, er muss immer größer werden und ich immer geringer. Man kann Johannes nur bewundern für seine Hingabe und seine Selbstlosigkeit. Er wusste, dass er einen extrem wichtigen Auftrag hatte und hat ihn mit totalem Einsatz ausgeführt. Aber er wusste auch, dass Jesus noch unendlich viel wichtiger war und er hat ihm bereitwillig Platz gemacht. Und jetzt zum Schluss noch einen, das ist die Stelle, ja, danke. Ich wusste nicht mehr, dass ich sie aufgeschrieben hatte. Diese Stelle, wo er klar sagt, dass ein Größerer nach ihm kommt und wo er sich unterordnet. Ich finde das großartig, wie er sagt, jetzt ist meine Freude vollkommen. Obwohl er ja abtreten muss, obwohl die Leute von ihm weg zu Jesus überlaufen. Aber genau so sollte es ja sein. Und jetzt zum Schluss noch einen Vers, den Jesus selber gesagt hat und der die Stellung von Johannes beschreibt. Das steht zweimal in Matthäus 11 und Lukas 7. Unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und doch ist selbst der Geringste im Reich Gottes größer als er. Unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Das klingt ja irgendwie übertrieben, nicht? Aber wissen Sie, Johannes gehörte sozusagen zum Alten Testament. Zum Alten, zum ersten Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Und in diesem Bund war er der Größte, sagt Jesus. Größer als Mose, größer als Elia, größer als Jesaja. Warum? Warum war er größer als die? Weil er unmittelbar vor Jesus lebte. Weil er sozusagen mit dem Finger auf Jesus zeigen konnte. Der ist es, das ist der Messias. Ein Jesaja sprach auch vom Messias. Aber da war Weihnachten noch in weiter Ferne. Da mussten noch viele Runden im Stadion gedreht werden. Da musste der Staffelstab noch x-mal weitergereicht werden. Mose gab den Stab an Josua. Samuel gab ihn an David, Elia gab ihn an Elisa, Jeremia gab ihn an Hesekiel weiter. Die dachten alle über den Messias nach. Sie machten Voraussagen über den Messias. Aber sie alle hätten nur gar zu gern gewusst, wann denn das endlich eintreffen würde, wann Gott ihn schicken würde. Sie wussten es nicht. Im 1. Petrus 1 steht, ihre Voraussagen waren nicht für ihre eigene Zeit bestimmt. Sie sprachen vom Messias, aber von der fernen Zukunft. Sie konnten dem Messias noch keinen Namen geben. Sie kannten sein Gesicht noch nicht. Sie konnten kein Gesicht mit ihm verbinden. Aber jetzt ist endlich Advent. Jetzt läuft Johannes mit dem Staffelstab und er ist der Letzte, der rennt. Er darf den Stab dem Messias übergeben. Er kann ihn dem Messias übergeben, denn er kennt sein Gesicht. Er kennt seinen Namen, Jesus von Nazareth. Johannes ist der, der über die Ziellinie läuft. Mit Johannes geht das Alte Testament zu Ende. Mit Johannes hört der erste Bund auf. Darum ist Johannes in diesem ersten Bund der Größte gewesen, der Schlussläufer. Der, der Jesus persönlich die Hand reichen durfte. Der, der am Ziel aller alttestamentlichen Sehnsüchte angekommen war. Aber dann sagt Jesus noch etwas in dieser Stelle. Selbst der Geringste im Reich Gottes ist größer als er. Der Geringste im Reich Gottes, das ist einer von denen, die zu Jesus gehören, die zum neuen Bund gehören, die Neutestamentler sozusagen, die Christen. Wenn Jesus sagt, dass der geringste Christ größer ist als Johannes, dann will er uns natürlich nicht einreden, wir seien moralisch besser als der Täufer. Das sind wir beileibe nicht. Wir sind nicht besser, aber wir haben es besser. Im Grunde genommen sagt Jesus hier ganz einfach, der neue Bund ist unvergleichlich viel besser als der alte. Und natürlich will Jesus nicht behaupten, Johannes sei von dem neuen Bund ausgeschlossen. Er spricht von ihm hier einfach als Repräsentant des alten Bundes. Was Jesus gebracht hat, ist allem bisherigen so haushoch überlegen, dass auch der Kleinste, der sich zu Jesus hält, es besser hat als selbst der Größte in der Zeit vor Jesus. Der alte Bund wird vom Neuen in jeder Hinsicht überboten. Und deshalb ist sozusagen selbst der, der im alten Bund an der Decke schwebte, dieser große Sportler hier unten, selbst der ist immer noch kleiner als der kleine Knirps im neuen Bund, der dort so vor sich hinrennt. Damit wertet Jesus Johannes nicht ab, aber er wertet das auf, was nach Johannes kommt. Er redet die Adventszeit nicht klein, aber er singt das hohe Lied auf die Weihnachtszeit. Und davon werden wir ja in den nächsten Wochen dann noch einiges mehr hören. Herr Jesus Christus, wir staunen ja an Weihnachten über dich, dass du bereit warst, zu uns Menschen zu kommen, dich klein zu machen, dich in unser Elend, in unsere Armut, in unsere sündhafte Welt zu begeben. Aber wenn wir an die Vorgeschichte denken, dann haben wir auch vieles zu bestaunen. Wie super das alles arrangiert wurde, wie gut dein Kommen vorbereitet wurde. Wir sind froh, dass es Johannes gab, der die Menschen aufmerksam machte auf das bevorstehende riesige Event, der sie neu aufgerüttelt hat, der sie dazu aufrief, zu brechen mit Sünde, ihre Schuld einzugestehen und sich taufen zu lassen und sich reinigen zu lassen im Blick darauf, dass Jesus kommt. Danke, dass Johannes diesen Vorläuferdienst, diesen Wegweiserdienst, diesen Ankündigungsdienst gemacht hat. Und wir wollen uns auch immer wieder neu vorbereiten lassen, dir zu begegnen. Bereit sein, wenn du zu uns sprechen willst, uns nicht verschließen, sondern uns öffnen, hören und dann auch tun, was du sagst. Amen.